Sobald du deine Gefühle zulässt, dann gibt dir der Körper über so einen gewissen Memory-Effekt die Situationen, wo sich diese Überzeugung verfestigt hat in deinem Leben. Das heißt, weil du bist auf einer ähnlichen Emotionsamplitude, das heißt, der Körper realisiert oder auch die Psyche, beide, ah ja, das kenne ich ja irgendwoher. Und dann siehst du dich plötzlich als Drittklässler, der irgendwo einen Vortrag gehalten hat oder vorgelesen hat und ausgelacht wurde. Ich darf mich nie wieder zeigen. Ich muss mich verstecken. Ich bin nicht gut genug. Andere sind besser. Wirklich, wir haben alle das Gleiche. Also egal, mit wem ich arbeite, egal auf welcher Stufe, egal, wirklich, wir haben alle das Gleiche. Das ist so der gemeinsame Nenner, sage ich mal. Wir wollen alle dazugehören. Wir wollen alle gesehen werden. Wir wollen alle wichtig sein. Und wir tragen alle ähnliche Wunden in uns.
Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller.
Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Sarah.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen.
Sehr gerne. Ja, mein Name ist Sarah Younes. Ich bin Management-Trainerin. Im Thema Mindset und emotionale Freiheit. Ich biete Führungsseminare an und ja, unterstütze erfolgreiche Menschen in eine Gelassenheit und in eine Leichtigkeit. Hauptberuflich leite ich Projekte. Ich arbeite für einen großen Schweizer Konzern im Strategiemanagement und ja, leite Projekte in den verschiedensten Themenbereichen, im Bereich Procurement Finance, sehr technisch auch teilweise. KI-Lösungen und ja, was die ganze Digitalisierung so beinhaltet.
Wenn du so ans Berufsleben denkst, worauf kommt es denn für dich im Berufsleben an? Also jetzt mal so ganz allgemein zum Einstieg.
Ganz allgemein denke ich, kommt es darauf an, dass wir etwas bewirken können in unserer Arbeit und zwar auf eine authentische Weise. Also was meine ich mit authentischer Weise in dem Zusammenhang? Dass das, was ich mache, stimmig ist für mich. Also dass es im Einklang ist mit dem, was ich kann, von meinen Stärken her, aber auch mit dem, was ich vertreten möchte, von meinen Werten her. Also es bringt nichts, wenn ich nur etwas tue, was ich kann, aber irgendwie kein Feuer dahinter ist, dann ist es irgendwie verschwendet. Und wenn ich wirklich etwas mache, was mit meinen Stärken und meinen Werten übereinstimmt, dann bin ich am richtigen Ort. Genau, dann, also das ist mal das eine, dass ich etwas bewirken kann. Das andere ist aber auch, dass ich zu einem großen Ganzen beitrage, weil ich glaube, dass es viel, viel mehr Freude macht, Größeres zu erschaffen in Zusammenspiel mit anderen Menschen, mit Teams, als so im Alleingang irgendwas auszutüfteln, wäre ich jetzt nicht so der Typ für. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, dass ich in einem Umfeld bin, das wohlwollend ist. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Und dass es für mich ein Entwicklungs- und Spielfeld ist. Sonst wird es natürlich dann auch irgendwann langweilig, wenn wir zwar etwas bewirken, aber selber nicht mehr weiterkommen. Ob es innerlich ist oder ob es fachlich ist oder wie auch immer. Das ist, glaube ich, auch eines der Feuer, die brennen sollten in unserem Berufsleben.
Ich glaube, das verbindet uns Menschen auch, das, was du gesagt hast, ne? Zum einen, dass man sich in seiner Kompetenz erlebt und eine Sinnhaftigkeit bedient und zu einem guten Beitrag leisten kann und gleichzeitig eben auch, dass Verbindung möglich ist, aber auch Entscheidungsfreiheit. Und ich glaube, das sind so die Bedingungen, da hat hoffentlich, also das wünsche ich zumindest jedem, jeder eine Erfahrung gemacht, dass er sagt, da kann ich blühen, da blühe ich auf, da ist es für mich ein Arbeiten, wo ich gar nicht mitnehme oder gar nicht merke, dass ich arbeite. Da ist mein Platz oder da gehöre ich hin oder da blühe ich auf. Das finde ich, sieht man dir auch sofort an, das ist ganz spannend und du bist sofort aufgeblüht und strahlst. Das können jetzt unsere Hörer natürlich nicht hören, aber deshalb übersetze ich manchmal die Bilder, die ich sehe. Und kann mich da total gut anschließen.
Dankeschön. Ja, du hast Zugehörigkeit hast du genannt. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Alleine dieses Gefühl von hier gehöre ich hin, gibt dir schon so viel Power und sorgt für so viel Motivation, um eben deinen Beitrag zu leisten an einem Ort, wo du dich eben zugehörig fühlst.
Ich habe bei dir im LinkedIn-Profil habe ich gelesen, in deinem Slogan, da steht drin, mentale Klarheit und emotionale Freiheit. Das hat mich neugierig gemacht. Was bedeutet für dich mentale Klarheit und emotionale Freiheit?
Ja, das sind meine Lieblingsthemen. Da könnte ich Stunden mit euch drüber sprechen. Aber ich probiere das jetzt mal zusammenzufassen. Mentale Klarheit ist für mich, wenn du dir bewusst bist über deine Gedanken. Also wir wissen ja alle, wir denken am Tag 50.000, 60.000 oder wie viele Gedanken auch immer. Und das meiste läuft ja komplett unbewusst ab. Und diese Gedanken, die steuern unser Wohlbefinden, die steuern deine Gefühle, die steuern dann durch die Gefühle dann auch deine Art, durchs Leben zu gehen, wie du dich verhältst, wie du Entscheidungen triffst. Und das läuft ja alles, sage ich mal, im Hintergrund biochemisch ab mit den ganzen Hormonen, die da eine Rolle spielen. Und das große Problem ist ja, dass wir diese vielen Gedanken entweder überhaupt gar nicht bewusst wahrnehmen und einfach nur Ergebnisse sehen. Also Ergebnisse im Sinne von, wir fühlen uns schlecht, wir fühlen uns müde, wir haben keinen Antrieb oder wir haben Angst oder wie auch immer. Wir verhalten uns vielleicht unbewusst. Das ist mal das eine, dass wir die Gedanken nicht bewusst wahrnehmen. Das andere ist aber auch, dass wir uns mit Gedanken identifizieren. Und das ist ganz schlecht, wenn du dich zum Beispiel mit dem Gedanken identifizierst, dass alles im Leben schwer ist oder Entscheidungen treffen könnte dich zum Verlierer machen. Da könntest du auffliegen, die Leute könnten merken, dass du nichts drauf hast, was auch immer. Jeder hat mal irgendwelche total fiesen und nicht wahren Gedanken. Wenn wir nicht schaffen, diese Distanz herzustellen zu Gedanken, die kommen und gehen, man könnte sich das so vorstellen wie Wolken am Himmel, die ziehen vorbei und sie werden erst dann wichtig, wenn wir anfangen, uns mit denen zu identifizieren. Dann gewinnen sie Macht. Und mentale Klarheit ist für mich, wenn du einen gewissen Abstand hast zu Gedanken, die du halt so den ganzen Tag denkst. Und wenn du überhaupt deine Gedanken bewusst wahrnimmst. Alle werden wir niemals bewusst wahrnehmen, würde unser Energiesystem gar nicht funktionieren. Ist ja von der Natur aus auch alles richtig programmiert. Aber wenn du so wiederkehrende Gedanken hast, die dich am Ende von deinem Energielevel her weit unten halten, wenn du lernst, sie wahrzunehmen und ihre Richtigkeit zu hinterfragen und dann entgegengesetzt zu handeln und zu sagen, nee, ist aber nicht so, dass ich nichts kann. Ich weiß, dass ich was kann, auch wenn dieser Gedanke da ist. Ich weiß, dass ich was kann und dich dann einfach traust und den nächsten Schritt gehst, dann sammelst du quasi Gegenbeweise. Und das sind Erfahrungen und diese Erfahrungen sorgen dann dafür, dass du diese Gedanken oder Glaubenssätze aushebelst. Und mentale Klarheit ist für mich, wenn du so einen inneren Frieden hast in deiner Gedankenwelt, wo du dich nicht von einem Hirngespinst zum nächsten vom Leben abhalten lässt. Das war jetzt ein bisschen eine lange Erklärung, aber es ist auch ein großes Thema.
Hätte da auch gleich eine Frage zu. Das hört sich so an, als wenn du mindestens mal eine Technik hast, wie du da dran gehst. Und ich könnte mir vorstellen, dass einige unserer Hörer sagen, das ist ja total spannend, dass eigentlich dachte ich immer, dass die Dinge, die ich denke, dass die zu mir auch gehören. Und du hast, und das hatten wir auch schon mal in einer anderen Folge, dass ein Podcast-Gast gesagt hat, ich weiß ja gar nicht, ob die Gefühle, die ich denke, ob ich die auch wirklich meine. Und du hörtest dich jetzt gerade so an, als hättest du auch eine gute Methode, die du teilen könntest für unsere Hörer, um zu sagen, ja doch, da habe ich einen Trick, da habe ich eine Idee.
Ja, ich habe ganz viele Tricks. Also in Bezug auf Gedanken, ich meine, in welchen Situationen sollten wir hinter unsere Gedanken kommen? sicher nicht in den Situationen, wo alles tipptopp läuft und alles ist super. Es sind ja meistens dann eher die Situationen, wo wir uns ja festgefahren, wo wir irgendwie das Gefühl haben, wir sind festgefahren in einer Situation oder uns geht's schlecht oder wir haben keine Lösung oder wir kommen immer wieder in wiederkehrende Erfahrungen. Also das kann man ja nie ganz trennen mit Emotionen. Die Emotionen werden ja schlussendlich erzeugt durch den Gedanken. Der Gedanke ist so quasi der Ursprung. Man sagt ja so, alles war einmal eine Idee, bevor es in der Wirklichkeit erschaffen wurde. Was ich als Tipp oder als Möglichkeit mitgeben kann, ist gerade in den Situationen, in denen du das Gefühl hast, dass irgendwas ist gerade nicht gut, läuft nicht gut, ich fühle mich schlecht, dass du dich wirklich einfach mal hinsetzt und einfach nur wahrnimmst. Also dass du in so eine Art rausgehst aus dieser Identifikation von ich bin schlecht und mein Leben läuft schlecht und alles ist schlecht, dass du rauszoomst in eine Vogelperspektive und du bist einfach mal nur der Beobachter, der jetzt beobachtet, was für Gedanken da sind, ohne sie zu bewerten, zu verurteilen oder wegschieben zu wollen, sondern einfach mal nur beobachten, wie wenn du gerade einen Film schaust. Und dann schreibst du dir diese Gedanken mal auf. Also es läuft ganz, ganz viel über Aufschreiben tatsächlich, was das Thema Bewusstwerdung angeht. Und wenn du das dann immer wieder mal machst, über einen gewissen Zeitraum, und das machst du nicht nur mit Gedanken, sondern auch sehr gerne mit Gefühlen, aber zu Gefühlen kann ich nachher auch noch was mitgeben. Du schreibst diese Gedanken auf und irgendwann kristallisiert sich raus, dass gewisse Gedanken bei dir super tief sitzende Überzeugungen sind, die wir immer wieder denken. Ich meine, was sind Überzeugungen? Überzeugungen sind Gedanken, deren Richtigkeit wir nicht mehr hinterfragen, weil wir sie so oft gedacht haben, dass sie einfach zu einer Wahrheit in unserem System wurden. Und sie können komplett falsch sein. Ich mach euch mal ein Beispiel. Jeder erlebt in seiner Kindheit irgendwelche Situationen, die sehr anspruchsvoll sind. Das liegt in der Natur der Sache. Wir sind ja als Kinder angewiesen auf erwachsene Bezugspersonen. Unser Gehirn funktioniert noch nicht so als Kind, dass wir gut relativieren können. Das heißt, wir denken nicht in Graustufen, sondern sehr viel in Schwarz oder Weiß. Also man kann sich mal so ein kleines Zweijähriges vorstellen. Nimmst du den Lutscher weg, dann schreit das Kind, gibst du den Lutscher zurück, da ist wieder alles tipptopp und super. Also entweder sind sie mega happy oder mega, mega traurig und die Welt geht unter. Da gibt's wenig so dieses, ist schon okay dazwischen. Und dadurch, dass wir als Kinder eben in so einer Abhängigkeit sind und so totalitär die Welt wahrnehmen, machen wir extrem intensive emotionale Erfahrungen. Also ein Beispiel ist, die Eltern holen das Kind zu spät vom Kindergarten ab, weil sie irgendwie noch im Stau stehen oder weil sie einen Notfall haben oder wie auch immer. Das Kind steht da und wartet und wartet und wartet und wartet und die Eltern kommen nicht. Alle Kinder werden abgeholt, nur das eine Kind nicht. Für dieses Kind bricht die Welt zusammen. Also je nachdem, wie lange das geht, fühlt es sich dann allein gelassen. Also es entwickelt vielleicht den Gedanken, ich bin nicht wichtig genug, alle anderen Kinder werden abgeholt, ich werde nicht geliebt oder meine Eltern kommen gar nicht. Das kann wirklich bis zu dem Punkt gehen, dass es Todesängste entwickelt. Das können wir uns als Erwachsene nicht so gut vorstellen, aber das passiert im Kindesalter tatsächlich. Auch ein Säugling, was Hunger hat und nicht gleich gestillt wird, weil die Mutter gerade am Duschen ist und denkt, das Baby schläft, kann so krass in einen Prozess reinkommen, dass es das Gefühl hat, ich bin ausgeliefert, ich sterbe, wenn jetzt keiner kommt. Und da müssen ja keine großen, ich rede jetzt nicht von Missbrauch oder von irgendwas, sondern wirklich von einer normalen Kindheit. In jeder normalen Kindheit gibt es solche Situationen, wo das Kind sich mal komplett allein gelassen fühlt, komplett verängstigt ist, in Panik ist, wie auch immer. Und in diesen Situationen, weil die Emotionsamplitude so extrem hoch ist, wenn dann ein Gedanke gedacht wird, zum Beispiel der Gedanke, ich bin alleine, dann entsteht eine sehr tief sitzende Überzeugung durch diese geballte Energie an Emotionen und dieser klaren Überzeugung in dem Moment, entsteht ein Glaubenssatz. Und diese Glaubenssätze, die haben wir alle in uns, also das ist, liegt in der Natur der Sache. Dann werden wir ja größer, wir kommen in die Pubertät, wir sind junge Erwachsene, wir gehen dann in ein, wir werden dann irgendwann hoffentlich erwachsen und entwickeln alle Schutzstrategien. Also jeder geht mit einer anderen Schutzstrategie durchs Leben. Es gibt so die voll in die Leistung gehen. Das sind so die sagen, ich brauche niemanden, ich packe das alles alleine. Ich bin so zum Beispiel eher so die Kategorie. Dann gibt es aber auch die Leute, die sagen, ich bin nur sicher, wenn ich etwas zu geben habe, wenn ich helfe. Das sind so die, die so ein Helfersyndrom entwickeln. Dann gibt es die, die niemals Nähe zulassen, weil sie in ihrer Kindheit gespürt haben, Nähe ist gefährlich, wie auch immer. Und meistens ist es ja auch nicht so eindimensional, sondern es ist eine Kombination an Strategien. So gehen wir durch unser Leben. Und wir vergessen natürlich total, was für Überzeugungen wir haben. Ja, und dann widerfahren uns ganz viele Situationen im Leben, im Berufsleben, im Privaten, die eigentlich nur darauf hinweisen, hey, da ist noch was in dir, was nicht wahr ist. Schau da mal hin. Weil wenn du das auflösen würdest, dann würdest du viel freier und viel glücklicher und viel gelassener durch dein Leben gehen. Und dann könntest du dein Potenzial wirklich entfalten. So, das ist so das, was wirklich in der Tiefe dahinter sitzt. Und wenn du jetzt anfängst, deine Gedanken aufzuschreiben, immer wieder, immer wieder, immer wieder, dann kommst du irgendwann auf diesen Punkt, dass du eine Überzeugung triffst oder findest. Und die kannst du dann anschauen.
Ich glaube, das kennt jeder. So, also diese so Situationen, in die man immer wieder reinkommt, wo man denkt, huch, das sind ja völlig unterschiedliche Personen und immer wieder habe ich die Situation, die mich sehr, sehr herausfordert oder wo ich die gleichen Gedanken entwickle. Und wo man dann in der Pubertät, ne, das extreme Gefühl hat, die anderen sind alle so böse und würden die sich richtig verhalten, würde es mir gut gehen. Und wenn man Glück hat, hat man irgendwann die Selbstreflexion, dass man denkt oder bemerkt, Mensch, vielleicht liegt das jetzt auch in dir und an dir. Also man bezieht es dann vielleicht irgendwann auf sich oder man arbeitet seinen Anteil raus.
Wenn du jetzt an diesem Punkt, also ich habe jetzt verstanden, du machst das ganz viel über Aufschreiben, ne? Also deine Selbstreflexionsmethode hat viel mit Verschriftlichen zu tun, also so eine Art Externalisieren der Gedanken, ne, dass sie mal aus dem Kopf draus sind und auf einem Blatt Papier oder in einem Notizbuch, Journal, wo auch immer drin stehen. Und dass du daraus dann für dich nachher ableiten kannst, okay, das ist vielleicht so ein Gedanke, den ich immer wieder denke und der, wie du es gerade gesagt hast, dann eine Überzeugung, mit der ich irgendwie identifiziert bin oder ein Glaubenssatz, ne, ist, dann ist das ja im Prinzip erstmal so diese rationale Erkenntnis. Also ich sehe das dann auf dem Blog oder wo auch immer ich es aufgeschrieben habe, irgendwann kommt dieser Aha-Moment, Moment mal, das scheint irgendwie so eine tiefe Überzeugung von mir zu sein. Jetzt habe ich eben von dir verstanden, da hängt natürlich eine ganze Menge Emotionen mit drin, weil diese Überzeugung ist irgendwann entstanden, wo ich so einen extremen emotionalen Moment hatte und diesen Gedanken mit dieser hohen emotionalen Energie dann verbunden habe sozusagen. Das heißt, rational kann ich den ja gar nicht auflösen, den Gedanken. Ich muss ja irgendwie diese, also von der rationalen Ebene in die emotionale Ebene dann gehen und sagen so, da muss ich jetzt irgendwie was lösen. Ne, also ich habe es rational verstanden, dass ich diesen Gedanken eigentlich nicht denken müsste, weil es, ne, ist irgendwie so, nur so eine alte Überzeugung von mir, die irgendwie noch mit mir identifiziert ist oder mit der ich identifiziert bin. Aber wie kommst du dann von dem Rationalen, also das, was du auf deinem Blog siehst, auf die emotionale Ebene, um das aufzulösen, um wirklich auch nicht nur rational zu verstanden zu haben, dass ich den Satz loslassen kann, sondern auch in meiner Emotion fühle, dass ich ihn nicht mehr denken muss. Weil das ist ja irgendwie so ein Wechselspiel zwischen ich denke was und das löst bei mir Gefühle aus und ich fühle was und das löst neue Gedanken aus, ungefähr.
Genau. Ja, ist genau richtig, so wie du sagst, also den Gedanken sich bewusst machen, das ist wirklich nur der allererste Step. Ich sage immer, du kannst keine emotionalen Wunden lösen auf kognitiver Ebene. Da musst du wirklich auf die emotionale, du musst auf die gleiche Ebene gehen, um das Problem quasi dort zu lösen oder das Thema. Wichtig ist, in diese Emotionen einzusteigen. Ist es vielleicht noch ein bisschen schwierig für jemand, der noch nie damit in Berührung kam. Ich kann es trotzdem mal erklären. Ich bin ja auch Transformationstherapeutin und kenne mich da mit dem Thema sehr, sehr gut aus. Also das, was ich jetzt machen würde, wenn du zu mir als Coach kommen würdest, ich würde mit dir erstmal in eine gewisse Thematik reingehen. Also ich erkläre das mal. Das heißt, du würdest zum Beispiel die Situation auf der Arbeit schildern oder im Privatleben oder wo auch immer, würdest es erzählen und ich würde dich als Coach anleiten, alles, was gerade an Körperempfindungen da ist, an Gefühlen da ist, zuzulassen. Und das ist schon mega schwierig für Menschen, die das noch nicht gelernt haben. Weil wir haben ihn natürlich alle gelernt, sei stark, sei professionell, Gefühle ist nur was für Schwächlinge, hier kommt sie durch und du packst das und du schaffst das. Uns wurde ja selten beigebracht, ja, lass alles zu, es ist schon okay, du darfst auch schwach sein, darfst auch weich sein, Gefühle gehören dazu. Und ich sage an der Stelle immer, hey, stellt euch vor, wir wären nur denkende Wesen, wie schlimm wäre das? Unsere Gefühle machen ja das Leben so lebendig. Gott sei Dank haben wir Gefühle. Also weil wir haben immer so eine negative Perspektive auf Gefühle, so ja, mit denen muss man irgendwie klarkommen, die muss man irgendwie managen. Das ist so schön, dass wir Gefühle haben. Das Leben wäre ja stinklangweilig, hätten wir keine Gefühle. Und wir haben aber den Bezug und den Umgang mit unseren Gefühlen nie wirklich gelernt. Als Kind hast du oft gelernt, wenn du geweint hast, komm, wisch dir die Tränen weg, sei stark. Und ein Indianer kennt keinen Schmerz bei den Jungs und bei den Mädchen bloß nicht wütend sein und wie auch immer. Das heißt, wir haben nie den gesunden Umgang mit Emotionen, haben wir nie gelernt. Das heißt, bei mir sitzen dann erwachsene Menschen, die nicht einfach ihre Gefühle zulassen können, wenn ich als Coach sage, lass es zu. Also damit funktioniert das nicht. Das heißt, du musst mit denen wirklich auf eine sehr einfühlsame und wirklich in einem sehr geschützten Raum sie anleiten eigentlich dazu mit Fragen, mit wie fühlt sich dein Kopf an? Meistens gibt es eine Schwere auf der Brust, meistens gibt es ein Kloß im Hals, eine Last auf den Schultern, schwere Beine, müde Beine, das sind ja alles nur Zeichen dafür, dass jemand Trauer eingeschlossen hat oder Wut eingeschlossen hat oder Ohnmacht eingeschlossen hat oder wie auch immer. Das heißt, ich würde diesen Menschen anleiten, hinzufühlen, Körperempfindungen zu benennen, selber überhaupt mal bewusst wahrzunehmen, was da eigentlich los ist. Wir sind ja Weltmeister im Verdrängen, alle. Und eben das, was ich über so eine 1-zu-1-Sitzung machen würde, ist den Menschen erstmal anleiten, da reinzukommen. Und dann passiert immer Magisches. Also, sobald du deine Gefühle zulässt, dann gibt dir der Körper über so einen gewissen Memory-Effekt die Situationen, wo sich diese Überzeugung verfestigt hat in deinem Leben. Das heißt, weil du bist auf einer ähnlichen Emotionsamplitude, das heißt, der Körper realisiert oder auch die Psyche, beide. Ah ja, das kenne ich ja irgendwoher. Und dann siehst du dich plötzlich als Drittklässler, der irgendwo einen Vortrag gehalten hat oder vorgelesen hat und ausgelacht wurde. Ja? Und dann hast du in dem Moment, und dann werden die Emotionen immer stärker, dann fangen die Leute auch oft an, wirklich zu weinen und es zuzulassen, was ja total menschlich ist. Und wenn ich dann frage, ja, was hat dieses Kind in dem Moment gedacht, dann kommt wirklich die Überzeugung. Dann kommt, ich darf mich nie wieder zeigen. Ich muss mich verstecken. Ich bin nicht gut genug. Andere sind besser. Wir haben alle das Gleiche. Also egal mit wem ich arbeite, egal auf welcher Stufe, egal wirklich, wir haben alle das Gleiche. Das ist so der gemeinsame Nenner, sage ich mal. Wir wollen alle dazugehören. Wir wollen alle gesehen werden. Wir wollen alle wichtig sein. Und wir tragen alle ähnliche Wunden in uns. Und so kommst du eigentlich erst zu diesem Punkt. wo du wirklich am Ursprung bist und wo ich dann als Coach dich anleiten kann in eine gewisse Umkehrung. Also, weil jetzt als Erwachsener kannst du die Situation natürlich anders betrachten. Jetzt weißt du, dass nur weil ich ausgelacht wurde in der Situation, heißt es nicht, dass ich wertlos bin. Und dann kannst du quasi durch die Umkehr von diesem Glaubenssatz und weil die Emotionen gerade so hoch sind und weil du so tief berührt bist und weil dein Herz gerade so offen ist, das umkehren und in ein Mitgefühl für dich selbst gehen und in eine Akzeptanz für dich selbst und in all das, dass du diesen Glaubenssatz durch diese liebevolle Energie, die dann aufgebaut wird, dass du den auflösen kannst. Und wenn der dir dann immer wieder, dann auch später taucht es dann nochmal auf, ich sage immer, das Leben prüft dich nochmal, glaubst du es immer noch oder ist es jetzt okay, dann kannst du selber immer wieder in diese liebevolle Akzeptanz und in dieses liebevolle Mitgefühl gehen von, hey, mit mir ist alles in Ordnung. Und so kann man das auflösen. Aber ich bin da natürlich schon sehr viele Jahre auf diesem Weg und habe auch schon sehr viele Leute gecoacht und habe selber auch natürlich auch während meiner Ausbildung sehr, sehr viel meine eigenen Themen aufgearbeitet. Ich kann das, dass ich mich jetzt hinsetze und sage, okay, welches Gefühl, welcher Gedanke und so weiter. Ich kann euch nur mit an die Hand geben, wenn irgendwas für euch nicht okay ist, hockt euch am Abend hin, atmet einfach nur und beobachtet, was sind für Gefühle da, fühlt sie einfach nur zulassen. Gefühle sind einfach nur Energie und Energie will bewegt werden oder will sich selber bewegen. Lass es einfach zu, lass die Wut zu, lass die Trauer zu, lass die Ohnmacht, alles was da ist, einfach nur annehmen und zulassen. Das ist wirklich schon die halbe Miete. Und wenn du merkst, du kommst nicht weiter, dann kann ich das wirklich jedem nur wärmstens ans Herz legen, sich da Unterstützung zu suchen, in welcher Form auch immer, um da diesen Prozess begleitet zu gehen. Und es gibt ja wirklich viele Coaches, die eine Fühltherapie machen. Und ich bin der vollsten Überzeugung, dass es vor allem durchs Fühlen geht. Kognitiv wissen wir ja alle, wir sind ja alle Wissensweltmeister, aber Umsetzungszwerge, sag ich jetzt mal. Das Wissen alleine bringt uns ja nicht weiter.
Ich habe mal eine Frage, Sarah. Ich war eingeladen und hatte irgendwie Respekt vor diesem, von dieser Einladung. Manchmal hat man das ja, ne? Kennt vielleicht keine Leute und. Und ich hatte zeitgleich immer Hüftschmerzen. Und ich bin dann da hingegangen. Also ich habe mich überwunden, habe mich auch eigentlich darauf gefreut und bin da auch hingegangen. Und das war sehr schön. Und am Anfang habe ich was erlebt. Das fand ich ganz ungewöhnlich. Ich habe so gezittert. Also ich hatte mein Bein nicht mehr unter Kontrolle. Und habe so dieses Zittern erlebt, dass wirklich mein eines Bein total bebte und irgendwie das andere auch und das dauerte, dann habe ich auch so gesagt, huch, ja, das zittert jetzt hier, mögen vielleicht irgendwie Leute sehen, ja, aber ist halt so, ne, wird schon weggehen. Genauso war das auch. Es war ein wunderschöner Abend, es war sehr inspirierend, ich habe ganz tolle Leute getroffen und bin auch jetzt nicht der Typ, der eigentlich davor Angst hat, aber es war so. Und dann habe ich irgendwie hinterher so gedacht, Moment mal, das ist ja total spannend, dass du gezittert hast, weil wann hast du das letzte Mal denn eigentlich gezittert? Und dann habe ich so, während ich dann nach Hause fuhr, nachgegoogelt, was das denn so sein könnte und kam dann auf den Begriff des, ich muss es kurz nachgucken, dass es sowas wie neurogenes Zittern gibt. Und zwar hat man bei Tieren festgestellt, dass wenn die ein Erlebnis haben, vor dem sie Angst haben, ne, also stellen uns das klassische Reh im Scheinwerferlicht vor, dass die quasi ihre emotionale Verarbeitung über so ein Zittern hinkriegen und hinbekommen und dass wir uns als Menschen das abgewöhnen. Und ich kann mich auch erinnern, als Kind habe ich öfter mal gezittert oder als Kind war ich öfter, dass ich genau dieses diese Spannungsverarbeitung hatte. Und fand das dann irgendwie total anregend und spannend. Und ich hätte jetzt die Idee, weil du so eine tolle Ausbildung hast, dass du vielleicht darüber was erzählen kannst.
Ja, also mega spannend. Es gibt zwei Aspekte, die mir jetzt dazu einfallen. Das eine ist, ja, neurogenes Zittern ist eigentlich die körperliche Verarbeitung der Emotionen. Das heißt, ich habe ja vorhin gesagt, Emotionen sind Energie und Energie will fließen. Und der Körper, und es gibt da auch wirklich auch so Schütteltherapien und alles Mögliche, weil das große Problem, was wir haben, ist, dass wir ja Gefühle verdrängen, um zu funktionieren. Und damit setzen sich Gefühle fest im Körper irgendwo. Und Zittern ist eine Möglichkeit des Körpers, diese Energie durch dieses Zittern rauszulassen. Das ist mal das eine. Es gibt wirklich so Schüttelkurse. Und ich habe schon alles Mögliche in der Coaching-Szene gesehen. Und das andere ist, wenn du sagst, eben du gehst dahin und plötzlich kommt da so ein mega komisches Symptom, was du ja nicht jeden Tag hast, dass deine Hüfte irgendwie sich bewegt oder zittert oder wie auch immer, dass du dich fragen kannst in dem Moment, was ist da die Botschaft dahinter? Was will mir dieses Symptom jetzt sagen? Weil hinter jedem Symptom gibt es irgendeine eine Botschaft. Wir haben nicht einfach nur so Magenschmerzen, wir haben nicht einfach nur so Kopfschmerzen oder wie auch immer, sondern da ist, der Körper spricht zu uns, da bin ich vollster Überzeugung. Man sagt ja auch, ich meine, die deutsche Sprache sagt das ja auch ganz gut, das bricht mir das Herz oder da sitzt mir jetzt ein Kloß im Hals oder wie auch immer. Das heißt, unser Körper ist eine sehr eindrückliche Möglichkeit, wie unser Selbst zu uns spricht. Und wenn wir das natürlich ständig ignorieren und uns zusammenreißen und das weitverbreitetste ist ja Spannungen, Verspannungen, Rückenschmerzen, Zähne knirschen. Das ist ja alles Anspannung, die dadurch kommt, dass wir eben nicht Emotionen fließen lassen, weil würde das nicht dort überall gespeichert werden. Also eben das eine ist, ich würde mich immer fragen, was ist da für eine Botschaft dahinter? Das habe ich auch öfters mal übrigens, wenn irgendwas ist oder auch wenn es um bestimmte Situationen oder Menschen geht, dass da so ein komplett komisches Symptom kommt, was ich nie hatte. Und ich mir dann die Frage stelle, was ist da für eine Botschaft bitte dahinter? Mhm. Hatte ich ja noch nie sowas. Und das andere ist ja, wie du sagst, neurogenes Zittern. Das geht eigentlich nur darum, dass die Energie wirklich fließt. Deshalb ist ja auch so wichtig bei dieser ganzen inneren Arbeit und für die mentale Klarheit und für die emotionale Freiheit oder Ausgeglichenheit, dass wir uns bewegen. Also, dass wir uns wirklich bewegen, dass wir laufen gehen, dass wir in die Natur gehen, dass wir das alles, was sich da so ansammelt, durch dieses monotone Laufen mal auch einfach mal diese ganze Reizüberflutung stoppen, dass das uns die Möglichkeit gibt, irgendwas zu verarbeiten. Wir kommen ja gar nicht mehr in die Situation, dass wir irgendwas verarbeiten können. Wir sind ja so vom einen zum nächsten und dann powern wir uns im Sport auch noch aus und es kostet dann auch nochmal mehr Energie. Wir kommen gar nicht in die Situation, wo einfach mal nichts ist, damit mal das, was angesammelt wurde, wieder gehen kann. Und da kann ich auch jedem nur ans Herz legen, solche Zeitinseln für sich selbst zu schaffen, was es auch immer ist. Für die einen ist es Lesen, für die anderen ist es Laufen oder sonst irgendwas machen, aber einfach mal dieses Monotone auch wieder einzuladen in unser Leben, damit Dinge sich auch wieder abbauen können und nicht nur aufbauen.
Also ich war für dieses Zittern tatsächlich, ich habe auch erst am Anfang so gedacht, so huch, was ist das denn? Ne? Und ich habe dann wie ich jetzt reagieren kann, dass ich gedacht habe, okay, dann mach halt, ne? Also Körper, dann mach mal.
Ja.
Und habe dann hinterher festgestellt, dass dann meine Hüfte sich total nett anfühlte, ne? Also der Schmerz war weg, den ich auch schon länger hatte.
Ja.
Und ich fand das total spannend und dachte dann so, vielleicht könntest du, wenn du jetzt quasi so Zittern provozierst, alle Wehwehchen, die man so hat, wegzittern. Wäre ja auch eine tolle Sache, ne? Und hab dann eben, wie du sagst, ne? Ich habe dann so neben mir gestanden und mich beobachtet oder dieses Zittern beobachtet, habe dann gelesen und dachte so, Mensch, wie spannend. Ne? Und Tiere sind da ja scheinbar viel schlauer, die das einfach machen, um diese Spannung dann loszuwerden. Jetzt können wir die natürlich nicht fragen, ob die jetzt noch Glaubenssätze haben und ne, ob die öfter in die gleichen Situationen kommen und. Aber ich dachte, ich war sehr, sehr beseelt davon, dass ich so auf eine neue Idee kam, wie man Dinge angehen kann. Und so eine körperliche Empfindung fand ich dann in dem Fall ganz spannend. Wenn jetzt auch nicht angenehm, aber ich fand sie mindestens mal spannend.
Du hast was ganz Wesentliches genau richtig gemacht. Du bist nämlich in die Annahme gegangen. Jedes Mal, wenn wir nämlich ein Gefühl annehmen, verliert es seine Intensität. Das Problem, was wir haben, ist, wir kämpfen dagegen an, ob es Körpersymptome sind, Körperempfindungen oder ob es Emotionen sind. Jedes Mal, wenn du dagegen ankämpfst, machst du es schlimmer. Also ein Beispiel, Körpersymptome sowieso. Das merkst du auch ganz schnell. Selbst egal, wie hart der Schmerz ist. Ich habe das schon ausprobiert. Wenn du es einfach zulässt und auch bei Kopfschmerzen zum Beispiel, die sind ja manchmal so richtig eklig pochend. Und wenn du wirklich in diese innere Haltung gehst von ich kämpfe nicht dagegen an, sondern ich fühle und ich lasse das jetzt einfach mal komplett zu, ich habe damit wirklich schon Kopfschmerzen wegbekommen innerhalb von Minuten durch dieses Annehmen und durch dieses, was will mir mein Körper sagen? Und wenn ich dann die Botschaft dahinter verstanden habe und die Botschaft ist meistens, ist es einfach wieder too much, mach mal langsam oder gönn dir eine Pause oder wie auch immer und du bist wirklich, wirklich, öffnest dich vollkommen für die Annahme, dann hast du ja das verstanden, dann hast du ja diese Botschaft ja verstanden, weil wenn man davon ausgeht, dass der Körper zu uns spricht durch irgendwelche Symptome, dann hast du es ja verstanden, dann kam es an und du hast es wirklich ehrlich angenommen. Also den Körper kann man nicht anlügen, sonst kommt das Symptom in größer zurück. Dann lassen wir nämlich diese Energie fließen oder der Schmerz, der flacht ab. Das ist tatsächlich so. Annahme.
Ja, und gleichzeitig eben zu sagen, das ist jetzt nicht beherrschend. Also das ist jetzt nicht der Hauptfokus, den ich hatte. Ich habe einfach weitergesprochen und habe dann da vor mich hingezittert. Oder wenn mich jetzt jemand drauf an, oder ich mache das teilweise auch heute oft so, dass ich dann sage, huch, ja, dass ich es dann ausspreche, wo ich denke, wo es herkommt. Also so quasi, um zu gucken, wenn ich es ausspreche, ob ich dann irgendwie eine Reaktion von mir selber bekomme. Finde ich auch manchmal spannend. Ich gebe ein schönes Beispiel. Ich habe im Sommer Geburtstag. Und ich hatte früher immer als Kind in den Sommerferien Geburtstag. Und ganz oft war das so, dass wenn ich dann Kinder eingeladen hatte zu dem Geburtstag, haben viele abgesagt, weil die in den Urlaub gefahren sind. Und ich habe dann meistens nachgefeiert. Das fühlte sich dann aber gar nicht mehr nach Geburtstag an. Und ich habe heute noch immer, dass ich denke so, ich feiere mit anderen total gerne Geburtstag, aber meinen feiere ich überhaupt nicht so gerne, weil ich Angst habe, dass Leute absagen. Also, total bescheuert. Weil heute bin ich erwachsen und heute weiß ich, das liegt nicht an mir, wenn Leute im Urlaub sind. Das hat nichts mit einem, ich mag dich und mir ist das wichtig, bei deinem Geburtstag dabei zu sein oder nicht, zu tun hat. Sondern eben einfach, dass man da quasi schon eine andere Verpflichtung hat und die ist jetzt quasi distanzmäßig nicht überbrückbar. Und dann stehe ich da neben mir und sage, oder habe mir das neulich mal so gesagt, dann dachte ich so, ich habe diesen Knall. Ist auch okay, dass der da ist. Der hatte schon seine Berechtigung. Ich weiß, er könnte anders sein. Und gleichzeitig, ich gucke ihn mir mal an. So.
Ja, und damit nimmst du dem natürlich die Macht über dich. Ich meine, es ist ja auch total doof für ein Kind. Ich würde mich als Kind auch total benachteiligt fühlen. Alle dürfen ihren Geburtstag zusammen feiern. Und meiner ist in den Ferien und da ist halt niemand da. Ist ja total nachvollziehbar. Erklär das mal einem Kind, dass es nicht benachteiligt ist, wenn andere Kinder zu Zeiten Geburtstag haben, wo alle da sind und damit dann die Geburtstagspartys auch viel größer ausfallen. Das heißt, wenn wir in so einem Fall Mitgefühl für das innere Kind in uns entwickeln und sagen, hey, ja, ist ja auch doof, ich muss das ja auch gar nicht wegreden, ist ja auch blöd und es ist okay und das trage ich vielleicht noch in mir zu einem gewissen Anteil. Und vielleicht werde ich das auch nie los. Vielleicht bleibt es, vielleicht geht's, ich weiß es nicht. Und es ist okay. Und da wirklich dieses tiefe, tiefe Mitgefühl für sich selbst entwickeln. Weil wir haben ja alle unsere Sachen aus der Kindheit, die uns irgendwie noch verletzen oder nerven. Aber meistens wollen wir sie weghaben, weil wir sagen, hey Mensch, ich bin jetzt erwachsen, was soll das? Ich müsste schon längst drüber sein. Und das baut natürlich nur Druck auf. Und mit Druck lösen wir nichts. Wir lösen die Dinge für uns, wenn wir in Mitgefühl und in Verständnis auch für uns gehen.
Ich würde gerne noch mal einmal so in den beruflichen Kontext gucken. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass alles, was du gerade erzählt hast, wie du in deinen Sessions arbeitest, dann mit deinen, wie nennst du sie, Klienten, Coaches, wie nennst du sie?
Ja, Klienten.
Klienten, ja. Genau. Also wenn du mit denen zusammenarbeitest, dann ist ja ein geschützter Raum. Also da kann ich das ja alles machen. Ne? Da kann ich sagen, okay, ich gehe jetzt wirklich mal ins Gefühl und dann übermannt mich das vielleicht auch. Ne? Und ich lasse wirklich alles mal fließen, wie es fließt und kann dann auch in diese Arbeit gehen. Jetzt kann es ja sicherlich sein, dass ich vermutlich nicht alles in mir aufgelöst kriege, weil, also habe ich zumindest noch nie kennengelernt an Menschen, der würde ja wahrscheinlich dann auch wie so ein Stein erscheinen, der irgendwie nie emotional wird, ne? Das heißt, im beruflichen Kontext kann es ja auch mal dazu kommen, dass wir in emotionale Situationen geraten, eben durch die Gedanken, die wir gerade denken. Ne? Und so ein typischer Reaktionsmuster ist ja dann entweder Fight, Flight oder Freeze. Das sind ja dann so die drei typischen Dinger. Ne? Also entweder ich gehe dann in den Angriff und versuche irgendwie alles zu verteidigen. Also häufig drei Strategien, die nicht wirklich hilfreich sind in der Situation. Ja, und ich frage mich gerade, was gibt es für Strategien, wenn ich jetzt so im Beruflichen bin und ich merke gerade, dass ich in diese Situation komme, weil ich habe da gerade so einen Gedanken, der bei mir Emotionen auslöst und ich möchte aber gut mit mir und auch mit meinen Mitmenschen umgehen in der Situation, weil wir wollen ja professionell zusammenarbeiten und auch zu einem guten Ergebnis kommen. Welche Ideen hast du dazu? Also wie würdest du in solchen beruflichen Kontexten damit umgehen, wo ich jetzt vermutlich nicht einfach mal alles komplett fließen lassen kann und in meine Selbstreflexion gehe und für mich die Zeit habe, Dinge aufzuarbeiten, was vielleicht auch gar nicht in der Situation hilfreich wäre für die Gruppe. Ne, die wäre vermutlich dann auch erstmal ziemlich lost in der Situation und könnte dann maximal nur Empathie, Mitgefühl mitgeben, aber es ist ja eigentlich dann eher ein Thema, was ich dann mal irgendwo in so einem Off, in so einem 1:1 mit jemandem wie dir machen würde, um sowas aufzuarbeiten. Also ich versuche gerade Strategien zu finden, die jetzt nicht ins Aufarbeiten gehen, sondern in akute Situationen im Beruflichen helfen können, mit so einer Situation sowohl mit mir wie auch mit meinen Mitmenschen, Kollegen, Kolleginnen dann umgehen zu können. Die Antwort auf meine Frage sowie viele weitere spannende Impulse von Sarah bekommst du im zweiten Teil. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist. Werbung. Sarah begleitet Führungskräfte, die nicht einfach besser funktionieren wollen, sondern bewusster führen möchten. In ihren Seminaren geht es nicht nur um Tools oder Konzepte, sondern um innere Klarheit, Haltung und die Frage, welche Führungspersönlichkeit will ich wirklich sein? Das nächste Seminar findet vom 24. bis 26. April auf einem wunderschönen Berg, den Gurten, bei Bern statt. In kleiner Gruppe mit viel Raum für Tiefe und echte Entwicklung. Wenn du spürst, dass Führung für dich mehr sein darf als Rolle und Verantwortung, dann ist das vielleicht genau der richtige Ort für dich. Unter www.führunganders.ch findest du alle Infos. Den Link findest du auch in den Shownotes zu dieser Folge. Werbung Ende.